Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Ich mache mir ja erstmal eine schöne Tüte Mitleid auf.
Oh. Oh.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. In diesem Podcast gehen wir der Sache auf den Grund, warum haben wir selbst Mitleid? Warum jammern wir denn eigentlich so gern? Und ich spreche drüber mit Matthias Lohre. Er ist Journalist und Autor des Buches Das Opfer ist der neue Held.
Warum empfinden diese Menschen so, auch wenn die äußeren Vorgaben eigentlich nicht dem entsprechen? Warum inszenieren sie sich als Opfer und nicht einfach nur als Menschen, die etwas verbessern möchten?
Er spricht davon, Politikern, die Selbstmitleid instrumentalisieren, um Macht zu gewinnen. Trump macht das zum Beispiel. Und warum das funktioniert, darüber sprechen wir gleich mit ihm. Aber erstmal haben wir unseren Deutschlandfunk Nova Reporter Timo Nikolas in den Berliner Regen geschickt mit der Frage: Wann habt ihr denn so Mitleid mit euch selbst?
1-2-1-2-1-2. Mein Tag beginnt mit einem Mikrofoncheck und ich bin sofort genervt. Akku leer. Na toll. Oh, sowas passiert immer dann, wenn es passieren soll, ey. Meine Laune ist, ja, mäßig. Jetzt werde ich von meinem Chef rausgeschickt. Soll was übers Jammern machen. Ja? Noch eine Straßenumfrage oder so. Hier regnet's. Dazu ist es kalt, windig. Herbst sowieso nicht. Meine Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann habe ich mir auch noch beim Wandern das Knie verdreht. Das heißt, ich schleppe mich jetzt hier durch. Aber es hilft ja nichts. Also, ich stürze mich in die Menge. Bin auf der Suche nach Menschen, die mit mir über Selbstmitleid sprechen. Jammern sie? Und wenn ja, worüber?
Darf ich Sie ganz kurz ansprechen? Nee, wollen Sie nicht? Okay. Darf ich Sie kurz ansprechen? Auch nicht. Es geht ganz schnell. Ich laufe auch mit. Es geht ums Jammern. Ich mache eine Reportage über das Jammern. Sie dürfen jetzt mal, wenn Sie wollen, sich für irgendwas auskotten.
Nee. Nee, danke.
Na super.
Ja, das Ganze läuft nicht wirklich gut. Ich habe heute offenbar besonders viel Pech. Das ist natürlich ein guter Grund, mich ein bisschen selbst zu bemitleiden, finde ich. Denn wenn ich dann jemanden mal vors Mikrofon bekomme, dann ist die Person auch noch besonders gut drauf.
Wir machen heute eine Sendung bei uns im Sender über Jammern, über Selbstmitleid.
Ich nicht.
Kennen Sie nicht?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht Selbstmitleid?
Ab und zu, aber meistens geht's mir gut und machen wir das Beste raus.
Worüber ich jammern will? Ich habe überhaupt keinen Grund zum Jammern.
Kannst du jetzt über irgendwas auskotzen? Und sei es das Wetter oder die BVG oder so?
Nee, bis jetzt nicht. Nee. Ich bin sehr entspannt. Nee.
Den ganzen Tag schon?
Ja. Ich bin gerade aufgestanden.
Oh, wow. Es ist 14, 15 Uhr, ne?
Ja, genau.
Mein Wecker hat heute früh um 7 Uhr geklingelt. Ja, möchte ich einfach mal so erwähnen. Aber jetzt reicht's mit dem Selbstmitleid. Okay? Obwohl, Jammern ist natürlich was total Menschliches. Das gibt's in allen Kulturen, in allen Ländern. Und den Deutschen sagt man das ja besonders nach. Vor 10 Jahren, da gab es zum Beispiel mal eine Umfrage unter Fluggästen verschiedener Nationalitäten. Und tatsächlich bestätigt sich da der Eindruck, die Deutschen haben sich über die meisten Dinge im Flieger geärgert. Nur so eine kleine Randnotiz. Oder der Psychologe Michael Thiel, der hat ein Buch übers Jammern geschrieben und er attestiert den Deutschen einen Hang zur Unzufriedenheit. In dem Interview hat er mal von einer inneren Angst gesprochen, die Deutschen umtreibt, die German Angst, wie die Amis das ganz gerne nennen. Und diese Unzufriedenheit, das ist auch, worüber Tina jammert. Ich habe die junge Mutter auf der Straße in Kreuzberg getroffen.
Ja, ich finde es eigentlich ganz schlimm, dass zurzeit alle immer ständig jammern. Und es gibt natürlich viele Sachen zum Jammern, aber eigentlich geht es mir ganz gut gerade.
Warum glaubst du, dass so viele jammern?
Ich weiß nicht, ich glaube, dass es oft ein Jammern auf hohem Niveau ist. Also ich glaube, dass es uns eigentlich ganz gut geht und natürlich ist nicht alles gut, aber man muss manchmal auch mal den Tellerrand gucken, um mal zu sehen, dass viele Sachen ganz gut funktionieren.
Aber hast du nicht auch ab und zu mal so einen Jammermoment oder so einen Selbstmitleidmoment?
Na, ich habe ein Kind, das ist total toll, aber das schränkt einen natürlich auch ein. Und da hat man natürlich manchmal so Punkte, wo man sagt, ich will durchschlafen oder ich will jetzt machen, was ich will und nicht, was das Kind will oder was das Kind braucht.
Na also, es geht doch. Die Erste, die mal ein bisschen Selbstmitleid zeigt. Und so langsam läuft es auch besser für mich auf der Straße. Ich finde noch ein paar Berliner, die was zu jammern haben. Zum Beispiel Alex.
Ja, mir wurde mein Handy geklaut in Lima im Urlaub. Das war gerade mal 3 Tage her, hat mich ziemlich angekotzt.
Oh, 3 Tage her?
Ziemlich viel gejammert, ja.
Ja, Selbstmitleid dann ein bisschen?
Ja, na logisch, wenn man nicht aufgepasst hat.
Aber wie ist passiert?
Na, von vorne irgendwie angesprochen, abgelenkt und dann von hinten aus der Jackentasche beim Vorbeilaufen nachts um 1 aus der Tasche geklaut.
Okay, aber ich sehe schon, du hast schon Neues.
Nee, Firmenhandy. Aber das nervt mich auch hier, also deswegen könnte ich auch jammern, weil das Ding scheiße ist. Aber das andere schönere, ja. Also gerade wenig positiv. Immer noch ein bisschen genervt davon. Aber du hast mich auch gefragt wegen Jammern. Deswegen, da kann ich genug jammern.
Hätte mich auch überrascht, dass ich in einer Stadt wie Berlin, der Hauptstadt der Miesepetrigkeit, sage ich mal, niemanden treffe, der einfach mal ehrlich sagt, dass er schlecht drauf ist. Jammern ist ja auch per se jetzt nichts Negatives. Es kann Menschen sogar näher zusammenbringen. Der Psychologe Thiel nennt das Solidaritätsjammern. Also, wenn die S-Bahnen nicht fahren oder man mal wieder im Stau steckt, dann kann man darüber gemeinsam sprechen, das schweißt zusammen. Man sollte es halt nicht übertreiben, denn man will ja wirklich kein Dauernörgler werden.
Jetzt kann ich ja nur darüber jammern, dass ich eigentlich nichts mehr zu jammern habe. Jetzt kommt die Sonne raus. Und irgendwie geht es meinem Gemüt dann auch immer gleich besser. Eigentlich gibt es doch gar nicht so viel zu jammern, oder? Eigentlich ist es doch ganz, ganz schön. So hier, vor allem auch in Kreuzberg. Kein Wunder, wollen alle hierher ziehen. Oh, da habe ich schon wieder was zu jammern. Alle ziehen hierher, die Mieten steigen. Bald kann ich mir die Wohnung nicht mehr leisten. Oi, 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 oi. Ja, ne, es hört nie auf. Es hört nie auf.
Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Timo Nikolas findet immer was zum Nörgeln. Ein bisschen ist das auch okay, aber nicht übertreiben.
Deutschlandfunk Nova.
Selbstmitleid haben, das geht über das Persönliche hinaus, denn Selbstmitleid ist inzwischen in der Politik angekommen als Machtinstrument. Anschauliches Beispiel ist da der US-amerikanische Präsident Donald Trump. Er spricht ja von Witch Hunt, also von der Hexenjagd, und er ist der Überzeugung, das hat er mal gesagt, kein Politiker in der Geschichte wurde schlimmer oder unfairer behandelt als er. 2017 hat er das von sich gegeben. Der Journalist und Autor Matthias Lohre, der hat viele Jahre bei Taz gearbeitet, dort auch als politischer Reporter. Und er hatte das Verhalten von Trump und anderen Politikern beobachtet und er ist zu einem Schluss gekommen, das Opfer ist der neue Held. Und er hat ein Buch drüber geschrieben. Seine These ist da, sich machtlos zeigen, das bringt Macht. Und wie er das meint, das erklärt er uns selbst. Matthias, du sagst, im Selbstmitleid zerfließen, wie es Trump macht, das bringt Macht. Wie funktioniert denn dieser Umkehrschluss?
Das ist das Erstaunliche. Seit einigen Jahren beobachten wir da so eine grundsätzliche Umkehr. Früher waren die Opfer wirklich nicht gerade beneidenswerte Menschen, sondern teilweise auch verachtete Menschen, weil sie doch vermeintlich schwach sind. Heutzutage gibt es genug Leute, die sagen, ich bin Opfer und das ist etwas Gutes, denn ich bin ein moralisches Vorbild. Ich darf bloß nicht so gut sein, wie ich denn gerne wäre, weil doch die bösen, bösen Gegner mich klein machen wollen. Und das prominenteste Beispiel ist Donald Trump, der ja sagt, er sei das Opfer der bösen Eliten, die ihn und vor allem seine Anhänger klein machen wollen. Und dadurch, dass er sich selbst als Opfer inszeniert, findet er großen Anklang bei Leuten, die eigentlich ganz anders sind als er. Er ist Milliardär von der Ostküste, eigentlich auch genau das, was Leute im mittleren Westen der USA doch ablehnen, nämlich die Elite, die reichen Leute von der Ost- und Westküste, die in den Medien arbeiten und die ehrlichen Leute im mittleren Westen klein halten wollen. Aber er schafft es durch seinen Opferstatus, Anhang zu generieren, denn er präsentiert sich als genauso verfolgt von denselben Leuten, von denen sich viele Menschen im mittleren Westen verfolgt fühlen.
Also genau das verstehe ich nicht so richtig, weil Trump ja nun mal wahnsinnig viel Geld hat. Das ist so dieser Rich Boy aus New York, gut situiert, schon immer gewesen, hatte immer sehr viel Geld im Hintergrund, fühlt sich angegriffen von den Elitären, zu denen er eigentlich selbst gehört, wenn man sich die Finanzen ansieht. Und trotzdem laufen ihm die sozusagen Abgehängten hinterher, obwohl er diese Biografie hat. Das verstehe ich nicht so richtig. Warum können die das ausblenden?
Trump ist so, wie viele Menschen sein wollen. Nicht so, wie sich viele Menschen im Mittleren Westen selbst sehen. Sie sehen sich als Menschen, denen doch das Schicksal etwas Hartes abverlangt und die nicht den Respekt bekommen, den sie doch verdienen. Donald Trump macht das Gleiche. Er ist betont geschmacklos. Ich meine, er verhält sich ja letztlich so, wie sich Kinder vielleicht einen König vorstellen mögen, dass er ein komplettes Apartment in Gold gehalten ist und dass er halt auf einen Knopf im Oval Office drücken kann, damit ein Butler ihm noch eine Diet Coke bringt und das 12-mal am Tag. Also er verhält sich so, wie, glaube ich, viele Menschen sich wünschen, doch sein zu können, hätten sie die Mittel. Und da schmelzen die Milliarden, die Donald Trump angeblich hat, die schmelzen weg, weil er doch letztlich einer von ihnen dann zu sein scheint. Das ist wirklich eine paradoxe Situation, aber es funktioniert.
Nun sagst du, du hast dir die Linken angeguckt, du hast dir die Rechten angeguckt, besonders die Extremen, die eben diese Opferrolle, das mit dem Selbstmitleid für sich ausnutzen. Sehr, sehr unterschiedliche Einstellungen. Wie kann man das vergleichen? Wie passt das zusammen?
Rechte sehen sich tendenziell eher als unterdrückt von einer elitären Minderheit. Das sind dann Linke, die sagen, man darf doch dieses oder jenes nicht behaupten. Und da fühlen sich viele Menschen in ihrer Ausdrucksfähigkeit eingeschränkt und auch in ihrer Fähigkeit, so zu leben, wie sie denn gerne möchten. Linke sehen sich da tendenziell, oder linke Opfer sehen sich tendenziell eher unterdrückt von einer unverständigen Mehrheit. Also sie neigen eher dazu, sich selbst als Minderheit wahrzunehmen, was nicht unbedingt stimmen muss. Aber das Gefühl, in der Minderheit zu sein, rechtfertigt halt aus ihrer Sicht, sich zu beschweren. Also nehmen wir ein Beispiel, dass sich jemand diskriminiert fühlt. Das mag auf jeden Fall sein. Es wird jeden Tag werden Millionen Menschen diskriminiert. Es ist aber etwas anderes, nicht nach Lösungen zu suchen, sondern Schuldige zu suchen. Und wenn man dann nur darüber redet, wie, was denn zum Beispiel alte weiße Männer doch verantwortlich seien für die eigene Diskriminierung, dann sind wir noch keinen Schritt weiter auf der Suche nach Lösungen, um Diskriminierung aufzulösen und Menschen gleichzustellen. Wir sind aber nur einen Schritt weiter leider in der Suche nach Schuldigen. Und das bringt uns gesamtgesellschaftlich nicht weiter.
Höre ich da auch einfach, dass Sie das verurteilen, dass man sich beschwert und keine Lösungsansätze bietet? Also es machen jetzt nicht alle, aber wie ich das richtig verstehe, sagst du, das ist so die typische Opferrolle. Ich beschwere mich, aber zeige nicht, wie ich selbst vielleicht mich aus dieser Lage bringen könnte.
Verurteilen möchte ich gar nicht, sondern das ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Buch. Natürlich liegt es nahe, wenn man so ein Buch Titel hört, das Opfer ist der neue Held, dann denkt man, oh Gott, da will sich jemand lustig machen oder jemand will andere Leute klein machen, die sich tatsächlich schlecht fühlen. Im Gegenteil, mir geht es darum, herauszufinden, warum empfinden diese Menschen so, auch wenn die äußeren Vorgaben eigentlich nicht dem entsprechen. Warum inszeniert sich jemand wie Donald Trump als Opfer, der es offensichtlich nicht ist? Warum auch Linke, denen es grundsätzlich gut geht, warum inszenieren sie sich als Opfer und nicht einfach nur als Menschen, die etwas verbessern möchten? Meiner Meinung nach sind viele Dinge, die dazu führen, dass Menschen als Opfer sehen, die liegen in der Kindheit. Wahrscheinlich sogar die Mehrheit aller Menschen hat als Kind die Erfahrung gemacht, nicht genug gewollt, gewertschätzt und beschützt zu sein, sondern eher haben viele Menschen das Gefühl, sie sind in Form gepresst, müssten äußere Anforderungen bewältigen und fühlen sich nicht angenommen. Sie haben gelernt, dass ihre eigenen inneren Impulse nach Ruhe, nach Freundschaft, nach Gemeinschaft, nach Halt falsch interpretiert werden. Das Doofe ist halt nur, unsere Bedürfnisse nach Halt, nach Gemeinschaft, nach Gleichheit, die bleiben halt erhalten. Und die brodeln in gewisser Weise, wenn sie unverstanden sind, in uns weiter. Und manchen Menschen, die halt dann nicht verstehen, woher ihr eigenes Gefühl des Nichtgenügens herstammt, die können dazu neigen, äußere Gegner dafür als Ursache zu sehen und nicht die eigene innere Not.
Ich meine, das sind jetzt nicht die ersten, die sicherlich irgendwie eine komische Kindheit hatten, sondern da gab es viele davor. Trotzdem sagst du, dir fällt das in letzter Zeit auf, dass das als Machtinstrument genutzt wird, das mit der Opferrolle, mit dem Selbstmitleid. Warum gerade jetzt? Warum ist es jetzt so effektiv, deiner Meinung nach?
Es gibt keine Helden mehr. Was ist denn unzweifelhaft richtig in unserer Welt? Da fällt uns doch nichts mehr ein. Es gibt doch für jeden, der versucht, etwas Gutes zu machen, gibt es doch immer 20, die sagen, der hat aber was falsch gemacht. Das heißt, wir sind total desorientiert. Wir wissen nicht, was ist richtig. Wir wollen aber wissen, was richtig ist und wollen wissen, dass wir auf der richtigen Seite stehen. Und gleichzeitig sehen wir bei Twitter, bei Facebook und bei anderen sozialen Medien, wir wissen überhaupt nicht mehr, an was wir uns orientieren wollen. Wir wollen aber auf jeden Fall von diesen verschiedenen Menschen, verschiedenen Kreisen gemocht werden. Und da entsteht halt ein Dilemma raus. Man kann zwar nicht mehr sagen, was richtig ist, man kann aber auf jeden Fall sagen, ich bin Opfer, du vielleicht auch. Und dadurch kann man ein Gemeinschaftsgefühl stiften. Denn wenn alles andere wegbleibt, dann bleibt immer noch das Gefühl, Opfer zu sein und für nichts verantwortlich zu sein. Das ist plötzlich positiv konnotiert, denn da soll erstmal jemand das Gegenteil beweisen, soll einem erstmal jemand beweisen, dass man kein Opfer ist. Und wer auch nicht nur sich als Opfer sieht, sondern auch Menschen, die halt Opfer bemitleiden und sich um sie sorgen, die haben auch einen Gewinn davon, denn sie gewinnen halt auch moralische Orientierung. Mhm. Was ist denn richtiger, als sich um ein Opfer zu kümmern? Nichts.
Da würde ich auch gerne nochmal über eine junge Frau sprechen, und zwar Greta Thunberg, die, ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie sich selbst als Opfer inszeniert, sondern eher als Aktivistin. Aber klar, stellt sie sich hin und sagt, ihr macht meine Zukunft kaputt und steht damit stellvertretend für Millionen von Menschen. Und dann wird ihr eben auch nachgesagt, sie emotionalisiert das alles, eben auch dieses, ach, das arme Mädchen mit dem Asperger-Syndrom. Wie schätzt du das ein? Ist sie an der Stelle tatsächlich in dieser Opferrolle oder ist sie schlichtweg Aktivistin.
Ich glaube, es kippt gerade. Genau diese Rede vor der UNO hat mir gezeigt, dass es gerade kippt in eine Sprache des Opfers. Denn es ist natürlich sehr leicht zu sagen, how dare you? Es ist sehr schwer, 200 Regierungen da auf gemeinsame Ziele zu vereigen und Maßnahmen zu schaffen, die das Klima wirklich besser machen. Und Greta Thunberg macht natürlich vieles richtig. Sie macht ein Thema, was bisher sehr spröde daherkam, macht sie emotional, macht zugänglich für Menschen, die halt vielleicht vorher sich gar nicht dafür interessiert haben oder keine Meinung dazu hatten. Aber ich finde, es darf nicht dahin kippen, dass sie sagt, ich bin unschuldig und ihr, liebe Regierung, ihr seid schuldig. Denn dann kippen wir zurück im Kollektiv in eine Opferhaltung und sagen, die anderen sollen mal machen. Die anderen sollen anfangen und wenn die nicht anfangen, dann bin ich das arme Opfer und das geht nicht.
Da jetzt die Frage, wie könnte man das durchbrechen, dass Selbstmitleid, Opferrolle als Machtinstrument weiter genutzt werden kann von allen, von Linken, Rechten, von Trump?
Letztlich geht es nur um Eigenverantwortung. Es geht nur darum, dass wir sagen, wir halten es aus, dass wir nicht die fertigen Antworten haben. Wir müssen es aushalten, dass die Realität verdammt komplex ist. Wir müssen es aushalten, dass andere Leute was anderes sagen. Und das aushalten, das wollen neu erklärte Opfer eben nicht. Aber die Mehrheit in Deutschland ist eben nicht AfD-Wähler. Und deswegen gibt es da auch große Hoffnung meinerseits. Die meisten Menschen wissen, dass es kompliziert ist und wählen deshalb Parteien, die ihnen auch Mixed Messages nennen. Die sagen halt, ja, man muss das jetzt einigermaßen ändern. Wir kriegen aber das andere nicht richtig bis dahin und dahin hin. Und das müssen wir festhalten. Wir müssen selber merken, dass wir nicht perfekt sind, dürfen aber auch anderen nicht zumuten, perfekt sein zu müssen.
Ja, der Hinweis kommt von Matthias Lohre. Er hat das Buch geschrieben, Das Opfer ist der neue Held. Und er erklärt, warum Selbstmitleid in der Politik das neue Machtinstrument ist.
Deutschlandfunk Nova.
Wir in Deutschland sind ja Meister darin im Jammern. Vielleicht liegt es an irgendeinem Mangel, den wir haben, dass wir vielleicht zu wenig Sonne sehen. Wobei, wenn man richtig überlegt, dann müssten die Norweger ja nur noch im Selbstmitleid baden und die Finnen. Also ich glaube, an der Sonne liegt es dann vielleicht doch nicht. Aber ist das eigentlich so, dass das vielleicht doch länderspezifisch ist? Also dass eine Nation mehr jammert als die andere? Und bei der Frage ist uns Griechenland eingefallen zur Finanzkrise. Wurde in der deutschen Presse ja auch von deutschen Politikerinnen den Griechen nachgesagt, dass die im Selbstmitleid baden, dass sie immer sagen, oh, ihr tut uns so schlecht, wir müssen so viel sparen, ihr seht gar nicht, wie sehr wir leiden. Und die Finanzkrise ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Wie ist es also heute mit den Griechen und dem Selbstmitleid? Darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten in Athen, Michael Lehmann. Und Michael, du erlebst die Griechen jeden Tag. Wie viel Selbstmitleid gibt es denn noch in Griechenland?
Ich glaube, die Griechen haben zunächst mal sehr viel Grund gehabt in den letzten Jahren, sich selbst zu bemitleiden. Und das ist dann immer eine Frage, wie das ankommt bei den Besuchern, die ja oft dann nur ein paar Tage oder Wochen hier im Land sind und denen das vielleicht dann auch so ein Stück weit so vorkommt, als ob sich manche kräftig selbst bemitleiden würden. Und da schwingt ja immer unten drunter in Klammern vielleicht doch ohne Grund. Aber wenn man mal merkt und spürt und mit vielen Menschen über längere Zeit lebt und spricht, was an Sparmaßnahmen, an Einschränkungen, an Einschnitten erlebt wurde in den letzten Jahren, dass eben viele Menschen keinerlei Aussicht auf einen Job hatten, dass die Löhne gekürzt wurden, dass viele Menschen das Land verlassen haben und sich andere alleine gelassen gefühlt haben, dann kann man verstehen, dass doch viele Menschen da auch natürlich sich selbst bemitleiden müssen, wenn man das so ausdrücken will. Ich würde allerdings auch sagen, es ist ein Stück weit auch erstaunlich, dass trotzdem so eine große Lebenslust und Lebensfreude gerade auch in den Urlaubsgebieten zu spüren ist. Und das erzählen ja doch auch viele Deutsche, wenn sie heimkommen. Mensch, trotz der Krise haben wir einen tierisch schönen Urlaub gehabt. Also wie machen die das? Diesen Eindruck gibt es ja auch.
Und dem Land, würde ich jetzt mal so sagen, geht es ja inzwischen auch wieder besser als zur Finanzkrise. Da war ja besonders auch in der deutschen Presse, kann ich mich erinnern, immer wieder die Rede vom griechischen Selbstmitleid. Wie hast du das denn wahrgenommen damals?
Wir wurden darauf angesprochen, warum denn Deutschland im Prinzip Griechenland nicht wirklich verstehen will, warum da viele sagen, na, jetzt habt euch doch nicht so. Und ich habe dann immer die Gegenfrage gestellt, auch an die Besucher, die mich hier in Griechenland besucht haben. Stellt euch mal vor, in Deutschland würden beispielsweise nur mal für ein halbes Jahr die Renten oder die Löhne für 1-2% abgesenkt. Und dann kannst du dir vorstellen, was da bei uns los wäre. Und dann haben die meisten Leute gesagt, ja, das wäre in der Tat für viele Menschen ein Problem. Und bei uns ist es vom Lohnniveau her um ein Mehrfaches besser für viele Menschen. Hier müssen wirklich eine ordentliche Zahl von Menschen mit deutlich unter 1000 Euro im Monat klarkommen. Und das, obwohl beispielsweise der Sprit, Benzin an Tankstellen etwa 10% teurer ist und auch Lebensmittel bis auf die Grundnahrungsmittel im Prinzip genau gleich viel kosten wie bei uns. Also es ist immer eine Frage, wie man sieht. Ich würde mal sagen, ja, diese Finanzkrise, die war eigentlich zum Weinen. Von daher verstehe ich es, wenn viele Menschen auch sagen, oh Gott, ich habe mit unserem eigenen Land, mit unserem Volk nur noch Mitleid. Und trotzdem gab es ja diese Gegenbewegung, sonst hätten sie es ja auch gar nicht aus der Krise rausgeschafft, zumindest ein Stück weit, die da sagten, wir wollen es trotzdem schaffen, wir wollen es trotzdem wissen.
Nun sind ja aber die Griechen nicht erst seit der Finanzkrise vielleicht so als dramatisch, traurig, melancholisch bekannt. Also wenn ich mir so griechische Volksmusik anhöre, was ich natürlich ständig tue in meiner Freizeit, dann ist das schon sehr, sehr traurig. Also hat man trotzdem in Griechenland so einen Drang zur Tragik, Dramatik?
Also das, wenn man es jetzt mal vergleicht mit den Liedern, die so in Deutschland zu Oktoberfestzeiten gespielt werden, dann ist es in der Tat auffallend eingetrübt. Ja. Aber wir haben ja bei uns auch durchaus ein bisschen traurigere, melancholischere Lieder. Viele kennen es von Opas und Omas, den Udo Jürgens, der den griechischen Wein als deutsches Volkslied besungen hat. Der hat ja darauf angesprochen. Ich würde es mal nicht unbedingt vielleicht Drang zur Tragik nennen, sondern Melancholie, das, was auch die Portugiesen kennen mit ihrem Fado-Gesang.
Oh ja.
Das ist für viele Griechen und auch für die Portugiesen ja eine wunderschöne Musik, eine anrührende Musik. Und das hat natürlich auch was ein Stück weit mit sich fallen lassen tun in so ja ein Gefühl, was man auch Traurigkeit nennen kann. Aber für mich ist es durchaus eine Geschichte, wenn man die Menschen beobachtet, die die Musik hören und die dann mitsingen auf so einem Konzert, die lassen sich da fallen und trotzdem können die dann, wenn eine Pause ist und wenn die aus dem Konzert rausgehen, wieder fröhlich sein und sich in die Arme nehmen. Also es ist nicht so eine tiefe Depression, in die die fallen. Vielleicht ist es eher so die Art des Umgangs mit den Dingen, die dann eben so vielleicht durchaus auch ein bisschen tiefschürfender ist.
Du hast es vorhin schon gesagt, wenn hier in Deutschland irgendwie die Löhne zum Beispiel bei allen gekürzt werden würden, dann wäre das Gejammer groß. Du kennst jetzt beide Länder. Welches Land kann denn mehr Selbstmitleid? Deutschland oder Griechenland? Was sagst du?
Wir haben ja über die Griechen gesprochen, was hier so zu spüren ist. Wenn ich das vergleiche mit Deutschland, dann kommt es mir manchmal jetzt als Teilzeitgrieche, der ich jetzt als Korrespondent in dem Land einfach auch bin, obwohl ich in Deutschland geboren bin, so vor, als ob wir in Deutschland da durchaus auch auf einem anderen Niveau Selbstmitleid mit uns haben. Wir sagen ja oft, Mensch, wir sind die Zahlmeister Europas. Alle Krisenländer wollen von uns Geld. Das ist ja bei manchen Leuten der Eindruck, obwohl wir persönlich ja noch keinen einzigen Euro richtig bezahlen mussten, nur indirekt. Direkt, weil eben die Zinsen zum Beispiel niedrig sind und bei uns Sparer wenig kriegen. Aber darüber wiederum lachen dann manche Griechen, weil sie sagen, die Sorgen hätte ich auch gern. Fettes Bankkonto oder zumindest einiges auf der hohen Kante und sich dann beklagen, dass wir nicht genug Zinsen kriegen für die Griechen. Und da sind wir wieder beim Thema, warum die sich durchaus ein bisschen selbst bemitleiden können. Die haben in der Tat wenig auf der hohen Kante. Da müssen sehr viele Menschen von der Hand in den Mund leben.
Die Griechen haben also einfach mehr Anlässe zum Jammern für das Selbstmitleid und die Deutschen, ja, die jammern eher auf hohem Niveau. Das sagt unser Korrespondent in Athen, Michael Lehmann. Von Jammern allein kommt nichts. Ich glaube, wir haben heute geklärt, dass das so nicht stimmt. Einige Politiker können das ganz gut für sich einsetzen und ausnutzen, das Jammern und das Selbstmitleid. Schön ist es trotzdem nicht.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Rum.
Ein Touristenpaar aus Japan staunte nicht schlecht, als es die Rechnung für seinen Restaurantbesuch serviert bekam. Für 2 Teller Spaghetti mit Fisch und 2 Gläser Wasser soll es 349,80 Euro bezahlen. Und eine Servicepauschale von 80 Euro. Insgesamt 430 Euro für ein Mittagessen in einem Mittelklasse-Lokal. Die Empfehlungsplattform TripAdvisor sperrte zeitweilig die Kommentarfunktion für das Antico-Café Di Marte. Zu viele Kommentare, die das Lokal als riesige Abzocke brandmarkten, scheinen nicht aus erster Hand gewesen zu sein. Mehr als die Hälfte der Nutzer bewertete das Restaurant mit schrecklich. Hätte das japanische Paar die Kommentare vor seinem Restaurantbesuch gelesen, wäre es womöglich gar nicht eingekehrt. Ein Nutzer warnt konkret vor Touristenabzocke. Für einen Teller Meeresfrüchtesalat könne man leicht mehr als 500 Euro zahlen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.